Morgen. Wir hatten uns in den letzten beiden Lectures hatten wir uns mit Constraint Satisfaction Problemen, auf Deutsch im Übrigen Probleme. Klingt irgendwie doof. Aber deswegen werde ich auch weiter Constraint Satisfaction sagen. Es gibt viele deutsche Übersetzungen, klingen doof, weil man sie nicht so kennt. Aber diese klingt irgendwie besonders doof. Deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht durchhalten. Gut. Um einzuordnen, wo wir sind in der Vorlesung. Wir haben ja so eine Folge von Techniken, die entwickelt worden sind, zum Problemlösen uns angeguckt. Und der Sinn hinter dieser Aufreihung war, dass wir immer mehr Informationen in die Verfahren einbringen. Also das erste war einfach uninformierte Suche. Da wussten wir eigentlich nur, dass wir Zustände haben. Die Zustände waren Blackboxes und wir haben Aktionen oder eine Nachfolgerelation oder was auch immer. Und die waren auch Blackboxes. Ja, konnte in nichts reingucken, hatte keine Informationen und konnte trotzdem Problemlösen machen. Wir haben auch gesehen, dass wir damit nur sehr, sehr, sehr kleine Probleme lösen können, weil einfach die Suchräume exponentiell sind. Und das Einzige, was gegen exponentielle Suchräume hilft, ist Information. Das Erste, was wir gemacht hatten, war, dass wir Heuristiken eingeführt hatten als so eine Art Intuition einer Richtung. Ja? Damit lassen sich wesentlich größere Probleme lösen. Und da gab es spezielle Algorithmen für zum Beispiel A-Stern. Das Nächste, was wir gemacht haben, war dann, dass wir gesagt haben, okay, Zustände, danach haben wir letztlich diese allgemeine Suchsachen erweitert auf Spielesituationen, aber immer noch waren die Zustände im Wesentlichen Blackboxes. Das nächste, was wir gemacht haben für diese Constraint Satisfaction Probleme ist, dass wir uns gesagt haben, wir gucken uns die Zustände näher an und nehmen eine bestimmte Form an, nämlich, dass ich den Zustand ausdrücken kann durch eine, als letztlich ein Konfigurationsproblem, in dem ich gewisse Variablen habe und diese Variablen sollen Werte kriegen. Also die Lösungen sind nicht mehr einfach tumbe Zustände, in die ich nicht reingucken kann, sondern Variablenbelegungen. Und wenn ich meinen Zustand oder mein Problem beschreibe, dann habe ich eben diese Variablen. Jede Variable hat einen Wertebereich, das heißt, was ich dafür einsetzen kann. Und ich habe diese Beschränkungen, Constraints, und das ist einfach eine Relation. Was ich möchte, dass Sie sich vor Augen führen, ist, dass wir hier auch eine Blackbox haben. Ja, und vielleicht könnten Sie sich mal überlegen, was die Blackbox hierbei ist. Weil als nächstes, und ich weiß nicht, ob wir heute noch dazu kommen, und oder nicht, werden wir Logik einführen. Ich habe, weil einige Leute gesagt hatten, also etwa ein Drittel aller, die geantwortet haben, sie haben Logik noch nie gesehen, werde ich also Logik auch in dieser Vorlesung behandeln und werde es allerdings dann so machen, dass wir andere Sachen, also dass ich den Overlap mit dem Zeugs, was Sie vielleicht schon in Ihren Pflichtvorlesungen gehört haben, so ein bisschen kleiner halte. Ja. Also, jetzt habe ich eine Weile lang geredet, damit Sie Zeit hatten nachzudenken, was wohl hier die Blackbox ist. Irgendwelche Ideen? Über was haben wir hier keine große Information? Ja. Genau. Die Constraints, die Beschränkungen sind für uns weiterhin Black Boxes. Black Boxes heißt, wir haben einfach ein Orakel, das sagt uns ja oder nein. Wir können sagen, das sind Constraints, die sagen, yo, 3 und 7 ist in dem Constraint wunderbar. Ja, zum Beispiel bei einem Ungleichheitskonstrukt. Was wir in den Algorithmen überhaupt nicht ausnutzen werden, ist, dass zum Beispiel so ein Gleichheitskonstraint, dass der transitiv und symmetrisch ist und reflexiv. Ja, das werden wir nicht ausnutzen. Wir können auch nicht sagen, dieser Constraint ist ein Oberconstraint vor dem Constraint. Ja, das können wir alles nicht machen. Das wird die Neuerung sein letztlich, die wir dann in der Logik dann durchbrechen. Okay? Und im Prinzip in dieser ganzen Folge von Verfahren, die wir jetzt angucken, danach kommen noch andere, da kommen noch Planungsverfahren und so weiter, wo man eben noch weitere im Wesentlichen Informationen hinzufügt oder, und das war ja bei der Spielesuche so, dass man sich weitere Anwendungsfelder erschließt, ja, ist, dass wir weiter eben zusätzliches Wissen oder aber auch Anwendungsfelder uns erschließen, die dann zusätzliche Methoden notwendig machen. Also nach der Logik werden wir noch uns sowas angucken wie Planung und dann hinterher unsicheres Wissen und alle solche Geschichten. Also das sind hier die Beschränkungen, sind unsere Blackboxes und in die werden wir auch in den Algorithmen nie reingucken. Ja, wir werden immer mal wieder sagen, fragen, sag mal, wie ist das denn mit diesen beiden Werten? Sind die im Constraint? Ja oder nein? Aber das ist auch alles, was wir tun. Okay? Hier, das sind also unsere Constraint-Systeme. Und wir hatten uns Lösungen angeguckt. Lösungen sind einfach konsistente Belegungen, also Belegungen, die Constraints erfüllen. Ja, und natürlich irgendwie hat man totale Belegungen, das sind dann die Lösungen, totale, konsistente Belegungen. Aber die Zustände, die wir zwischendurch durchlaufen in unserem Suchverfahren, werden partielle Belegungen sein. Und genau diese partiellen Belegungen sind auch das, warum sich diese Struktur lohnt. Weil wir bei partiellen Belegungen schon früh erkennen können, dass sich diese Zustände, dass sie inkonsistent werden und dass wir sie nicht mehr durchsuchen müssen. Und das bringt uns eine ganze Menge effizient. Okay? Das Ganze ist NP-vollständig und wir können es als Suche abarbeiten, aber wir haben hier einfach diese partiellen Belegungen und machen etwas, was als Suchalgorithmus sehr einfach ist, Backtracking Search, das ist nichts anderes als Tiefensuche im Prinzip. Ja? Tiefensuche ist auch deswegen gut, weil wir haben endlich viele Variablen, die wir belegen können. Das heißt, unser Suchraum, wenn wir n Variablen haben, ist höchstens n tief. Okay, alles prima. So sollte man es machen, das wissen wir noch aus unserem Suchkapitel. Ja? Und dann gibt es dieses Backtracking Search, da passiert eigentlich nichts Interessantes. Und wir haben uns damit beschäftigt, wie man die Effizienz von Backtracking Search erhöhen kann. Und das hat sich herausgestellt, dass das Einzige, wenn man sich das anguckt, wo man irgendwelche Wahlmöglichkeiten hatte in diesem Algorithmus, waren diese verschiedenen Ordnungen. Man hatte einmal die Möglichkeit, die Variablen zu ordnen und man hat die Möglichkeit, dann die Werte zu ordnen. Und das sind die beiden Schrauben, an denen man drehen kann. Und wenn Sie sich den Rest angucken, dann kann man da sonst nirgendwo drehen. Und da haben wir uns jetzt Heuristiken für angeguckt, die einen enormen Unterschied machen. Wir haben einmal uns diese Heuristik angeguckt, dass man, wenn man Werte auswählt, wenn man Variablen hat, so dass sollte man eine Variable ausnutzen, die, wenn man einen Schritt nach vorne guckt, am wenigsten Werte übrig bleiben. Wenig Werte heißt, dass wir in dem Schritt, der da drauf folgt, wenig Auswahl haben. Wenig Auswahl ist immer gut, wenn man Suche haben will. Stellen Sie sich vor, Sie verlaufen sich und sind in einer Schlucht, ja, wo man nicht nach rechts kann, keine Auswahl hat, dann weiß man, ich muss einfach nur weiterlaufen. Und dann komme ich entweder an Ende, dann ist Mist, oder ich komme raus aus der Schlucht. Auf jeden Fall weiß ich, es wird kein Problem geben. Das ist diese auswahlreduzierende Heuristik. Ja, die hilft nicht immer. Die hilft eigentlich sehr stark, so sagen wir mal, im Endspiel. Und in frühen Phasen der Suche gibt es deswegen eine andere Heuristik, die sehr hilft, nämlich so eine Gradheuristik, in der man sich anguckt, wie stark eine Auswahl die nächsten Schritte einschränkt. Und dafür zählt man einfach im Wesentlichen die Constraints, die man dadurch aufbaut. Und als letzte Heuristik haben wir eine Heuristik uns angeguckt, die sich für Werte interessiert. Und da nimmt man dann am besten Werte, die einem am wenigsten Constraints geben, weil die Idee dabei hier ist, dass man sich möglichst wenig verbauen will. Man möchte möglichst lange in Ästen suchen, die auch eine Lösung haben, und möglichst wenig in Ästen suchen, die hinterher keine Lösung haben. Deswegen will man sich bei der Werteauswahl, wenn man tatsächlich Least Constraining machen. Zusammen, und das ist im Wesentlichen hier jetzt die, ich will mal sagen, uninformierte Suche, ist es so, dass wir durch diese Heuristiken der Auswahl, also wir haben das Constraint Satisfaction Problem als ein Suchproblem begriffen und haben gesehen, dass ganz allgemeine Heuristiken, das Schöne hier, diese Heuristiken sind unabhängig vom Problem. Wir erinnern uns bei der Suche, ja, da hatten wir problemspezifische Heuristiken. Ja, Manhattan-Distanz oder diese kleinen Plättchen rausbrechen und betrügen oder was auch immer. Ja, das waren alles Heuristiken, die funktionierten genau für ein Problem. Oder in der Spielsuche, ja, da haben die Evaluationsfunktionen, die funktionierten genau für Schach. Ja, auf Go lassen sie sich nicht anwenden. Während diese Heuristiken sind einfach Heuristiken, die tatsächlich aus der Struktur des Problems kommen. Wir wissen, wie die Probleme aussehen. Ja, wir können zählen, wie viele Constraints es gibt und zwischen was und zwischen welchen. Das kommt aus der Struktur des Problems, lassen Sie sich ablesen, und deswegen können wir allgemeine Heuristiken formulieren, die komplett unabhängig von der speziellen Problemformulierung sind, wenn wir das Ganze als Constraint-Problem haben formulieren können. Gut. Das ist jetzt einfach heuristische Suche. Wir nutzen aus, was wir über die Problemklasse, nämlich Constraints, Propagation, Constraint-Erfüllungsprobleme wissen. Und wir können aber noch besser. Und das, was wir angefangen haben, ist uns anzugucken, was wir machen können, wenn wir einfach uns das Problem als solches angucken und dann versuchen, das Problem zu manipulieren, sodass die Suche hinterher besser wird. Und das wird uns heute beschäftigen im Wesentlichen. Ja? Also die Idee ist, dass wenn man so ein Beschränkungsnetz hat, zum Beispiel Australien hier, wo man eben diese, weiß ich, was sind das, 10 oder so Ungleichheitsconstraints hat, was können wir denn rauskriegen über dieses Problem, bevor wir suchen. Oder beziehungsweise immer bei jedem Problem. Und wir haben natürlich in der Suche, dadurch, dass wir Belegungen festlegen, ändert sich ja das Restproblem. Wie können wir da das Problem umformulieren, sodass es sich besser verhält in der Suche? Ja? Das Ganze nennen wir Inferenz. Inferenz als etwas, was Nachdenken über das Problem ist letztlich. Und wir werden verschiedene Verfahren kennenlernen, die die ganze Sache extrem viel effizienter machen. Ja? Wir haben uns Sudoku als Beispiel ganz kurz erwähnt. Das ist genau, was Sie machen. Ja? Dass Sie sich ab und zu mal irgendwas hinschreiben. Linke obere Ecke muss anders, darf nicht 7 sein oder so etwas. Und das ist genau Inferenz. Und wir haben 2 im Wesentlichen Begriffe, die uns dabei helfen, in Constraint Satisfaction Problemen Inferenz zu verstehen. Das eine Mal ist, dass man 2 Beschränkungsnetze als äquivalent definiert, wenn sie dieselben Lösungen haben. Ja, wir haben Beispiele uns angeguckt. Diese beiden Netzwerke sind nicht äquivalent, weil dieses hier lösbar ist und das nicht. Während diese beiden hier äquivalent sind, denn wenn es eine Lösung gibt, dann müssen diese beiden Knoten immer denselben Wert haben. Okay. Sie werden bemerkt haben, wir haben überhaupt nicht gesucht. Ja, wir haben uns eigentlich nur über die Bedeutung unterhalten, nämlich hier die Bedeutung, die Lösungsmenge. Ja, wenn die Lösungsmenge gleich bleibt, können wir allen Schabernack machen, den wir wollen, mit unseren Problemen. Und idealerweise, das wird nicht immer ohne Suche passieren, aber idealerweise fangen wir mit einem Problem an und massieren das so lange, bis es in irgendwie einer Form ist, wo man die Lösung einfach ablesen kann. Ja? Also wenn man sich sowas hier vorstellt, dann könnte man sich ja vorstellen, wir haben hier diese Domänen, die sind alle gleich. Ja? Man könnte ja so lange an dem Ding rumfuhrwerken, dass man sagt, aha, blau kann nicht sein, hier kann rot nicht sein, oh, und hier kann blau nicht sein, dann habe ich in jedem dieser Kuller, in jeder Domäne noch genau einen Wert stehen und dann kann man natürlich die Lösung sofort ablesen. Ja? Dann habe ich das so lange transformiert, das Problem mittels Inferenz, dass ich die Lösung ablesen kann. Das ist idealerweise so. Real wird es nicht ganz ohne Suche gehen. Ja, das ist, sonst kriegt man ja auch kein NP-vollständiges Problem. NP-vollständig heißt immer, wir müssen irgendwie suchen. Aber Inferenz als Idee ist, dass man diese Probleme transformiert, sodass sie einfacher zu lösen sind. Natürlich sollen sie dabei äquivalent bleiben. Der Trick hier ist, dass sich die Lösungsmenge nicht ändern darf, aber die Menge der partiellen Lösungen, die darf sich ändern. Ja? Der partiellen Belegungen, die konsistent sind. Die will man möglichst klein haben. Wenn die nämlich klein ist, wird unsere Suche klein. Ja? Vor allen Dingen, ich meine, wenn wir das hier in eine sogenannte gelöste Form bringen, wo nur noch ein Wert in jedem Domain ist, dann ist es ja so, dass wir immer jeweils nur eine partielle Lösung haben. Beziehungsweise pro Anzahl von, also pro Definitionsbereich, ja, haben wir noch genau eine partielle Lösung. Das heißt, wenn wir nach und nach und nach immer eins dazufügen, dann ist unsere Suche eine gerade Linie, ohne irgendwelche Abwege. Ja, das können wir linear durchsuchen, gar kein Problem. Also das ist der Trick. Und wie kann man das beschreiben? dass es wenig partielle Lösungen gibt. Und das ist dieser Begriff einer engen Formulierung. Ja, und diese enge Formulierung sagt einfach, dass, also eine Formulierung eines Problems ist enger als eine andere, wenn es mehr Constraints gibt. Ja, wenn jedes Constraint der einen Formulierung in der anderen auch drin ist und es dann noch mehr die verengenden Constraints gibt. Und auch dafür haben wir uns ein paar Beispiele angeguckt. Und Inferenz ist einfach, dass wir die Constraint-Probleme schärfer formulieren. Ja, wenn wir die Constraint-Formulierungen verschärfen, idealerweise so weit verschärfen, dass wir die Lösung ablesen, dann haben wir Inferenz geschafft. Inferenz kann man entweder vorher anwenden, oder aber man kann das in jedem Suchschritt anwenden, und das ist das, was wir uns angucken werden. Damit dieses hier klappt, das steht nicht auf den Folien, aber das haben wir diskutiert, braucht man eine Eigenschaft, nämlich, dass man Lösungen und auch partielle Lösungen als Constraint Satisfaction Probleme aufschreiben kann. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft der Repräsentationssprache. Ja. Das haben wir auch schon hier letztlich, haben wir ausgenutzt. Ja, wenn wir sowas in gelöste Form überführen wollen, dann müssen natürlich die gelösten Formen, die Lösungen, auch als spezielle Constraint-Satisfaction-Probleme schreibbar sein. Ja, das ist wichtig, dass die Sprache diese Art von Eigenschaft, Abschlusseigenschaften hat. Und die haben wir hier. Ja, denn wenn wir einfach wenn die Domänen immer nur einen Wert haben, dann entspricht das einer Belegung. Okay, und ich glaube, bis hierhin sind wir dann gekommen, wo wir uns einen allgemeinen Backtracking-Algorithmus mit Inferenz angucken. Und im Prinzip das schwarze Zeugs ist der alte Backtracking-Algorithmus. Hier in diesem Fall umgeschrieben auf eine Form, wo man die Assignments als wo man die Assignments über Domain-Constraints explizit macht. Und dann haben wir einfach Inferenz eingeführt, indem wir sagen, wir fangen mit einem Constraint-Network Gamma an, machen hier eine Kopie, ja, das würde man in der Praxis natürlich nicht machen. Aber wir machen eine Kopie und lassen auf der Kopie Inferenz ablaufen. Was auch immer die Inferenz ist, das kommt heute. Ja, und dann rechnen wir mit dem verbesserten, also mit dem schärfer formulierten Constraint-Netz weiter. Ja, das ist alles, was da passiert. Und wann immer wir uns entscheiden, schreiben wir das zurück in dieses Constraint-Netzwerk. Da passiert eigentlich nicht viel. Wir haben einfach nur eine Möglichkeit eingebaut, indem wir die Transformation ausführen. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Gut. Das Einzige, was uns jetzt noch bleibt, ist, dass wir uns schlaue Dinge ausdenken für diesen Schritt. Und da gibt es eine ganze Menge von. Ja. Die einfachste ist etwas, das nennt sich Forward Checking. Ja. Bevor wir uns den Algorithmus angucken, gucken wir einfach mal das Australien-Beispiel an. Wir haben jetzt hier das Constraint Netzwerk und wir gucken uns alle Domänen an, für die wir haben. Ja, wir haben eben diese, was sind 7 Territorien. Und da wir noch nichts gemacht haben, können die alle jeweils eine von 3 Farben haben. Okay? Dann legen wir uns irgendwie fest und sagen, oh, wir haben aus irgendeinem Grunde Western Australia ausgesucht und das soll rot sein. Ja, das hat zum Beispiel unsere Backtracking-Heuristiken gesagt. Gut, und jetzt können wir uns überlegen, was hat das denn für Auswirkungen? Wir wissen, dass die Northern Territories, die eine Grenze haben, also wo es einen Constraint zwischen den Northern Territories und Western Australia gibt, die können nicht rot sein, weil es muss ungleich sein. Ja? Das Gleiche für Southern Australia. Das heißt, wir propagieren, ja, wir schieben nach vorne die über die Constraints hinweg, die von der einen Variable in Western Australia ausgehen, schieben wir die Information hinweg. Okay? Zack, die Bumm, wir haben ein schärfer formuliertes Constraint-Netzwerk. Nicht wahnsinnig viel, aber immerhin 2 Werte sind schon mal weg. Gut. Was man einmal macht, kann man auch mehrfach machen. Dann haben wir uns aus irgendwelchen Gründen wieder unsere Heuristiken überlegt, naja, wir wollen Queensland, wollen wir grün machen. Okay? Dann wissen wir, Northern Territories, Southern Australia dürfen auch nicht grün werden. Zack, grün weg und New South Wales darf auch nicht grün werden. Also ich habe wieder Informationen über Ungleichheit, über die Constraints hinweggeschoben. Ja. Auch hier gucken wir in die Constraints nicht herein. Ja. Wir gucken uns nur an, welche Werte in der, ich will mal sagen, Vorwärtsdomäne inkompatibel mit der beschlossenen sind. Und dann überlege ich mir, naja, ich hätte gerne Victoria, hätte ich gerne blau gemacht und sehe, ich bin unerfüllbar. Warum? Weil Victoria an Southern Australia grenzt. Und Southern Australia darf nicht rot sein, darf nicht grün sein, darf nicht blau sein, bleibt nichts übrig. Und wir haben sehr schnell festgestellt, dass dieser Ast zumindest nichts bringt, ja? Nicht zu einer Lösung führt. Also wird man sich im Backtracking irgendwie einen Entschluss jetzt anders überlegen und wird suchen. Was hieran besser ist, ist dieses Forward-Checken, dass wir die Informationen, die aus unseren Entschlüssen folgt, nach vorne über die Constraints hinweg geschoben haben, um die Domänen zu verkleinern und das Problem schärfer zu formulieren. Und wir haben es in jedem Schritt schärfer formuliert. Okay? Und das schränkt die Suche sehr stark ein. Stopp. Dieses hier ist das Typische, was Sie beim Sudoku machen. Ja? Sie haben irgendwie eine partielle Belegung hier und sagen, wenn hier eine 5 ist, darf hier nirgendwo eine sein. Okay? Forward-Checking ist so die Strategie beim Constraint Solving, auf die im Wesentlichen jeder kommt. Also das Einzige, was wir hier sozusagen geleistet haben, ist, dass wir das, was wir gemacht haben, was wir sowieso machen, analysieren und in eine Art konzeptionelles Framework einbauen und sehen, was passiert. Wir haben einen Suchprozess, Backtracking Search. Und wir machen Inferenz zwischendurch, indem wir uns indem wir Informationen über Constraints hinweg transportieren, um die Suche einzuschleifen. Gut. Wie macht man das? Naja, das ist ganz einfach. Also Forward-Checking kriegt eine partielle Belegung und ein Constraint-Network und gibt uns zurück ein anderes Constraint-Netzwerk. Ja, wie machen wir das? Wir gucken uns alle Variablen an, die auf denen die Belegung definiert ist, ja, und einen Wert D' hat. Und dann gucke ich mir jedes U an, wo ich noch keinen definierten Wert habe und wo es einen Constraint gibt. Also ich schiebe Informationen über von allen definierten Variablen zu allen durch einen Constraint verbundenen Wert drüber. Und was ich mache, ist einfach, dass ich mir die neue Domäne angucke. Und das sind alle diese Werte, die konsistent sind mit D'. Okay? Und wenn man sich genau anguckt, dann sieht man, dass man das vorwärts über die Constraints schiebt. Ja? Wir haben V, da ist es definiert und wir gucken uns alle U's an, die noch undefiniert sind und schieben von V nach U über den Constraint UV. Okay? Sehr einfach. Was ist die Komplexität hier? Sagen wir mal, wir haben n Variablen und k Constraints. Haben Sie Erfahrung mit Komplexitäten beurteilen? Sollten Sie eigentlich, finde ich. Also, was haben wir hier? Wir gucken uns den Algorithmus an, ja, und fangen an zu zählen. Das ist im Prinzip, was wir tun. Ja, wir haben zwei ineinander geschachtelte Schleifen. Was erwarten wir? Nun, wir haben eine Schleife, die iteriert über die Variablen. Ja, also wenn wir ineinander geschachtelte Schleifen haben, dann erwarten wir irgendwie in irgendeiner Form ein Produkt. Richtig? Die äußere Schleife marschiert über die Variablen. Wir haben n von denen. Ja, also muss es irgendwie etwas von der Bauart sein. Irgendwie waren hier immer mal Kreiden, ne? Aber immerhin habe ich jetzt eine Schere. Das ist auch nicht schlecht. Gucken Sie mal, was es hier alles gibt. Aber das hilft mir. Ja, ja, das gilt als unfein. Aber ich habe eine Kreide gefunden. Leicht eingeschränkt, aber das macht nichts. So, und ich sollte das Licht anmachen. Ja? So. Ja, wir haben eine äußere Schleife. Die läuft über die Variablen. Es gibt n Variablen. Wir haben ein groß O von N mal irgendwas. Bums. Wunderbar. Okay? Okay. Jetzt brauchen wir nur noch die innere anzugucken. Ja? Was passiert da? Ja, wir gucken uns da wieder Variablen an. Aber das Wichtige ist diese Beschränkung. Wir haben Constraints. Ja, wir gucken uns die Variablen, die durch einen Constraint verbunden sind. Ja, und wenn wir K Constraints haben, können höchstens K von denen verbunden sein. Also erwarten wir sowas wie n mal k Quadrat. Richtig? Und jetzt gehen wir mal eine Slide weiter. Bitte? Ja. Genau, da kommt das zweite, da kommt das Quadrat her. Ja. Genau, wir haben die K, K ist die Menge der Werte in der größten Domäne. Ja? K ist die Werte. Ja? Also wir gucken uns an, wie groß sind die Domänen. Sammeln alle Werte auf. Und dann gibt es höchstens K-Quadrat-Constraints. Sorry, da bin ich auf dem falschen Abast gekommen. Gucken wir mal. Ich dachte, ich hätte hier irgendwo eine. Egal. Entschuldigung. Forward checken wollte ich das gar nicht. Aber stimmt trotzdem. Gut. Wie Sie sich leicht überlegen können. Gut. Forward checking. Ja. Das erste, was wir uns überlegen können, ist, dass Forward-Checking als Inferenzmethode korrekt ist. Korrekt heißt, ich verlasse nicht die Äquivalenzklasse der Lösung. Ja? Das heißt, ich erfinde keine Lösungen hinzu. Erstens mal behalte ich alle alten Constraints und ich gebe nur Constraints hinzu, die auch tatsächlich die erfüllt sein müssen. Ja? Ich gucke mir eben in diesem Algorithmus, gibt es nur diese Verschärfungen dieser Domäne, alles, was ich hier in der Domäne nicht zulasse, sind die Dinger, die sowieso die Constraints nicht erfüllen. Ja? Dadurch habe ich die Äquivalenz. Und das gibt mir Korrektheit. Man kann diesen Algorithmus noch ein klein bisschen verbessern, indem man immer ein bisschen besser aufpasst, wann sich irgendetwas verändert hat. Ja, man braucht ja wirklich nur durch diesen Algorithmus hier durchzulaufen, wenn sich irgendetwas verändert hat. Und ja.
Wissen wir, ob der Algorithmus vollständig ist oder wenn die Nein, wieso nicht?
Was heißt vollständig? Das ist eine gute Frage.
Ja. Wenn wir eine Lösung finden, dann stimmt es. Und das vollständig würde heißen, wir können potenziell alle vollständigen Lösungen finden.
Genau. Und ich vermute, Sie meinen vollständig in dem Sinne, Forward-Checking alleine reicht. Genau. Die Antwort ist nein, wie wir sehen werden. Okay? Das ist also, das sollte Ihnen schon eigentlich auch der Name sagen, darauf wird es hinaus, wenn wir nur vorwärts gehen. In symmetrischen Constraints, da kann was nicht stimmen. Oder es wäre sehr, ich müsste wahrscheinlich tief Luft holen, um Sie zu überzeugen, dass das auch wirklich, dass das funktionieren kann, nur vorwärts zu gehen. Ja? Also wir vermuten schon allein vom Namen, dass man rückwärts auch eigentlich ganz gerne laufen würde und das werden wir uns gleich angucken. Aber Forward-Tracking ist so billig in gewisser Weise. Ja? Also dieses Ding ist, das läuft ja relativ schnell, vor allen Dingen, wenn man aufpasst, dass man Sachen nicht doppelt macht. Das sollte man immer machen. Außer, Man hat noch was Besseres. Und das ist tatsächlich, was wir uns als nächstes angucken werden. Das ist Arc Consistency, also Kantenkonsistenz. Und hier ist auch das Beispiel, wann es nicht ausreicht. Ja? Gucken wir uns doch mal dieses Constraint-Netzwerk an. Wir haben drei Variablen. Ja? Ich habe es irgendwie mit Dreiecken. Wir haben V1, V2 und V3. In V1 haben wir uns schon für 1 entschieden und wir haben die Constraints, dass V1 kleiner als, echt kleiner als V2 ist und V2 echt kleiner als V3. Das heißt, wir können durch die Entscheidung auf 1 hier, können wir Forward-Checking machen und die 1 hier ausschließen, ja, weil 1 ist nicht kleiner als 1. 2 und 3 sind, 1 ist nicht größer als 1, rückwärts lesen, aber 1 ist kleiner als 2, 1 ist kleiner als 3. Forward-Checking für diese Kante fertig. Jetzt kann man natürlich weiter Forward-Checking machen und wir können aus diesem 2 und 3, können wir die 1 und 2 hier ausschließen durch Forward-Checken und kriegen dieses Problem hier. Okay, jetzt können wir nichts mehr machen. Ja, wir haben uns nämlich hier nicht entschieden. Okay? Zufälligerweise ist dies hier eine einer Domäne gewesen und wir hätten uns in der Suche, im Backtracking Search, würden wir uns, wenn die Heuristiken alle klappen, würden wir als nächstes sagen, aha, es ist doch eine gute Idee, wenn wir V3 mit 3 belegen. Ja? Da sollten unsere Ordnungsheuristiken zuschlagen. Und wenn wir das gemacht hätten, würden wir wieder Forward-Checking anschmeißen und sagen, ich muss doch jetzt mal hier alles rausschmeißen über diese Kante, sozusagen Forward-Checking in Gegenrichtung machen in unserem Algorithmus. Und dann würden wir tatsächlich das Biest lösen, indem wir 1 und 2 und 3 hätten. Aber alleine Forward-Checking reicht nicht aus. Okay? Und der Grund ist genau der, den wir gesagt haben, alles geht vorwärts. Und man kann das auch in Australien sehen. Können Sie sich ja mal selber überlegen. Ja? Die Frage ist, können wir was Besseres tun? Und die Idee natürlich ist, dass man sagt, naja, wir müssen irgendwie sehen, dass alle unsere Kanten konsistent sind. Ja? Und hier in diesem Fall sind nicht alle Kanten konsistent. Ja, was heißt, eine Kante nennen wir konsistent, wenn für jeden Wert in der Domäne der einen Seite es mindestens einen Wert in der Domäne der anderen Seite gibt, der den Constraint erfüllt. Ja? Und wir sehen, dass für 2 ist das der Fall. Jetzt bei diesem, wenn wir in diesem Constraint sind. Ja? Für 3 ist das nicht der Fall. Ja? Für den Wert 3 in V2 gibt es keinen Wert in V3, der den Constraint erfüllt. Also, um das kantenkonsistent zu machen, müssen wir die 3 weglassen. Und Sie sehen schon, wir haben letztlich diese Forward-Checking-Gerichtetheit, Forward, haben wir aufgegeben. Durch den allgemeineren Begriff der Kantenkonsistenz. Okay. Tolle Einsicht. Wie sieht der Algorithmus aus? Irgendwelche Ideen? Wenn ich das jetzt als Übungsaufgabe stellen würde, was würden Sie machen für einen Algorithmus?
Variable anschauen, ob es in den entsprechenden Variablen
Genau. Ich würde es, glaube ich, noch ein bisschen anders machen. Ich würde sagen, also Kantenkonsistenz ist ja irgendwie etwas, was für alle Kanten geht. Ja, also ich würde wahrscheinlich über alle Kanten drüber gehen. Ja? Und dann für jede Kante, was würde ich machen? Na, angenommen, wir wählen jetzt mal diese Kante hier aus. Wie geht es dann genau weiter? Ich würde mir jeden der Werte in der Domäne der linken Variable angucken und mir tatsächlich die Konsistenzbelegung angucken. Ja? Für jede würde ich durchchecken, gibt es eine Variable, die dazu konsistent ist. Und wenn nicht, schmeiße ich sie raus. Okay, also, eine Variable, das ist hier die formale Definition, ist kantenkonsistent mit einer anderen Variable v, wenn es entweder keinen Constraint gibt, klar, das ist die Quantifikation über die leere Menge, wenn es keine Constraint gibt, oder aber, wenn es für jeden Wert d in u eine Variable d' in v gibt, sodass der Constraint erfüllt ist. Genau das, was wir uns überlegt haben. Und ein Constraint-Netzwerk ist kantenkonsistent, wenn jede Variable kantenkonsistent ist. Ja, kantenkonsistent ist auch gerichtet. Und wir haben gesehen, dass es nicht, also in diesem Beispiel, dass wir hier nicht überall Kantenkonsistenz haben. Okay? Also, wenn wir Kantenkonsistenz erzeugen, dann, ja? Darauf kommen wir. Okay, das ist im Wesentlichen in jeder. Ja, also es ist eigentlich wurscht. Es ist ein bisschen schlauer, das als gerichtet aufzuschreiben. Ja, deswegen habe ich das hier auch über. Man kann es genauso gut ungerichtet aufschreiben, aber da muss man irgendwie sagen, in der Richtung und in der Richtung. Ja, und die Algorithmen haben es dann hinterher auch eigentlich lieber, wenn man es gerichtet macht. Macht aber also, spielt eigentlich keine große Rolle. Weil es eigentlich symmetrisch sein muss. Man muss es in alle Richtungen machen. Und man kann es ein bisschen effizienter machen. Was wir uns direkt überlegen können, ist, dass wir auch hier Korrektheit haben. Ja, wir verlieren keine Lösungen. Und, beziehungsweise wir haben ein äquivalentes Netzwerk. Und der Grund ist wiederum der gleiche, nur dass wir sozusagen das in beide Richtungen jetzt machen. Außerdem können wir uns überlegen, dass dies hier stärker als Forward-Checking ist, weil wir, wie gesagt, in beide Richtungen kantenkonsistent herstellen. Und nicht nur das, wir könnten ja solche in gewisser Weise Zirkeleffekte haben. Ja? Ich habe mich für irgendetwas entschieden, ich gehe vorwärts und ich gehe auch rückwärts und dann hat sich dadurch irgendwas geändert und dann gibt mir das hier wieder eine kleine Veränderung und so weiter, und das kann sich aufschaukeln. Ja? Das heißt, es passiert sehr, sehr viel mehr. Es ist also, man muss sich so vorstellen, dass man irgendwo, man hat diesen Constraint-Graph, die binären Constraints, und an einer Stelle macht man irgendwas. Das ist so, wie wenn man ein Steinchen ins Wasser schmeißt, und dann verbreitet sich diese Information über den Graph hinweg. Führt zu Einschränkungen der Domänen. Also sehr viel stärker. Und fast immer lohnt es sich, diese Art von Inferenz zu machen. Gut. Wie macht man das jetzt? Ja, und was man im Prinzip, was man macht, ist, dass man einen kleinen, also dass man sich erstmal einen Algorithmus bastelt für ein Variablenpaar, den nennen wir Revise. Ja. Wir kriegen wiederum ein Constraint-Problem und zwei Variablen, nämlich die Kante, die wir in eine Richtung checken wollen. Und dann gucken wir uns wiederum für jeden Wert in DU an und schmeißen alle Werte D in DU raus, die Constraints nicht erfüllen. Nämlich die in dem Constraint keinen Partner haben. Okay? Und tatsächlich, wenn wir uns hier die Laufzeit angucken, dann haben wir eine Laufzeit von k Quadrat. Ja, einfach weil wir hier über alle d und d' laufen. Und wenn wir testen können, ob ein Constraint erfüllt ist in konstanter Zeit, wir haben ein Orakel, ja, also wir haben Constraints als Blackboxes und deswegen nehmen wir an, wir hätten ein Orakel, dann haben wir hier eine Laufzeit von k Quadrat. Okay? Gut. Ja, das ist dieser Revise-Algorithmus und der ist genau, was passiert, wenn man ein solches Paar hat. Und wir gucken uns jetzt mal an, was da passiert. Also wenn wir einen Revise machen in diesem Constraint-Netzwerk, was wir ja schon gesehen haben, auf die Kante V3, V2, dann gucken wir uns immer, wählen wir eine Variable D in der ersten, in V3 in diesem Fall aus, ja, gucken, gibt es dazu einen Partner und stellen fest, das ist nicht der Fall, also schmeißen wir sie raus. Ja, wir wählen die 2 aus, gibt es dazu einen Partner, das ist nicht der Fall, also schmeißen wir sie raus. Ja, und dann hinterher haben wir gesehen, jetzt bei der 3, die ist gutartig, denn ich habe da die 2, prima. Ja, das ist, was Revise macht. Wenn wir jetzt dieses Revise, das ist eine Kante im Graph, wenn wir diese eine Kante im Graph, was machen wir als nächstes? Ja, wie macht man das für einen ganzen Constraint-Graphen? Und da ist die einfachste Idee, das war ist im Wesentlichen Ihre Idee, dass man sagt, okay, ich mache es halt für alle. Wenn man sich jetzt überlegt, ich brauche es natürlich nicht für alle Kanten zu machen. Ja, es reicht eigentlich, bis sich nichts mehr ändert. Denn ich muss es für alle Kanten immer wieder machen. Das heißt, der Algorithmus, wir nennen ihn AC1, weil der Mensch, der das zuerst eingeführt hat, tatsächlich den als AC1 genannt hat. Das ist der erste Algorithmus, der einem so einfällt. Ja. Was macht man da? Man überlegt sich, man nimmt eine Kante nach der anderen raus. Und für einen Constraint nach dem anderen. Und für jeden dieser beiden Richtungen fängt man an und lässt einmal Revise laufen. Einmal in die Richtung und einmal in die Richtung. Insofern haben wir wieder Ihre Symmetrie hier. Und jedes Mal gibt es mir ein neues System. Und wir merken uns außerdem, ob es irgendwelche Änderungen gegeben hat. Denn sehr häufig ist es ja so, dass wenn wir hier uns nochmal angucken, dass man hier zum Beispiel, wenn es dieses Problem ist, dann würde man hier ja keine Änderung erwarten. Dann würde man das, dann sollte man das nicht tun. Man muss immer sehen, ob sie irgendeine Änderung ergeben hat. Ja, wir haben also, und dann haben wir diesen, wir warten auf einen Fixpunkt im Wesentlichen, in dem es keine Änderung mehr gibt. Dann muss man die auch nicht mehr propagieren. Ja, die Idee ist, dass wir durch das Revise irgendwie Änderungen propagieren. Die Welle, wenn wir ein Steinchen ins Wasser geschmissen haben. Ja, und offensichtlich, weil wir das für alle Constraints gemacht haben, kriegen wir dadurch Kantenkonsistenz. Wenn wir n Variablen und m Constraints haben und k Domänengröße, dann was kriegen wir? Naja, wir lassen zweimal Revise laufen. Revise läuft in k Quadrat. Wie häufig machen wir das? Wir haben m Constraints, also m mal k Quadrat. Dann, wie häufig muss man das machen? Na, für jede Variable, die sich ändert und für jede, wir kriegen einen Fixpunkt, gerade in n mal k durchläufen. Ja, weil nach Revise haben wir Kantenkonsistenz für diese eine Kante. Okay? Und das ist schon mal ganz gut. Ja, das ist, ja, wir haben k hoch 3 mal n, das ist insgesamt so eine Allgemeinordnung von 5. Das ist noch was man tolerieren kann. Ja, also nichts Exponentielles dabei, das ist das Wichtigste. Wir haben eine Inferenzprozedur, die innerhalb der Suche ist. Die Suche ist weiterhin exponentiell, natürlich. Im Worst Case ist es so, dass immer das Inferenz einem nichts hilft und man kann immer Probleme bauen, in denen keine Inferenz möglich ist, wo man also die volle exponentielle Suche ausführen muss. Aber als Inferenzprozedur ist das etwas, was sozusagen kleine Polynomkomplexitäten hat. Und das ist okay. Ein Problem an dieser Sache ist, dass wir redundante Berechnungen haben. Ja? Wir lassen Revise laufen, wenn sich irgendetwas verändert hat. Wir haben ja nur diesen einen Schalter, der sagt, irgendwas hat sich geändert, rums die Bums, alles nochmal durchlaufen lassen. Und selbst und eigentlich müssen wir nur dann einen Constraint nochmal revisen, wenn sich an den Domänen einer der beiden Enden was geändert hat. Ja, eigentlich sogar nur am relevanten Ende. Ja, man müsste auch nur eines dieser beiden laufen. Okay? Das heißt, wir sind ein bisschen verschwenderisch, weil wir uns nur einen Switch gegönnt haben, können wir auch nur sagen, also kriegen wir irgendwie eine Redundanz rein. Denn einen Switch braucht man natürlich für den Fixpunkt. Und wenn man sich das überlegt, was man da machen wollen würde, ja, genau. Was würden Sie machen, wenn Sie jetzt besser, nachdem Sie das erkannt haben? Wir haben eine redundante Berechnung, was machen wir? Ja.
Ich merke mir in jedem Durchlauf, welche Datenbasis geändert wurden.
Genau. Im nächsten Durchlauf wird wieder an die Datenbasis. Wie würden Sie das machen? Genau, das ist eine gute Idee. Wir machen das im Wesentlichen genauso, nur stattdessen, statt dass wir uns sozusagen Flags merken, welche Constraints gerade aktiviert werden, weil sich irgendwie eine Domäne verkleinert hat, machen wir einfach eine Menge. Die ist aber genau das Gleiche. Ja? Also hier ist dieses der Algorithmus AC3, der ist relativ vernünftig. Da merken wir uns tatsächlich, wo wir was tun müssen. Ja? Wir haben eine Menge, die Menge der noch zu bearbeitenden Funktionen, also das könnte man sich als einen Stack oder als eine Warteschlange vorstellen oder sowas, wenn man es dann wirklich implementiert, das ist aber relativ wurscht. Natürlich gibt es in der Praxis, gibt es da wiederum Heuristikfragen, die wir uns hier aber nicht stellen werden. Wir haben also so einen Algorithmus, wo man sagt, wir fangen eben mit der leeren Menge der abzuarbeitenden an und jetzt kommt letztlich etwas, das ist äquivalent zu diesem AC1, nämlich dass man immer wieder Revise laufen lässt. Ja? Also was macht man? Man füllt diese Menge erstmal mit allen Constraints in beiden Richtungen und dann, solange M nicht leer ist, ja, schnappt man sich ein Paar in der Menge, lässt Revise laufen und dann kommt der Trick, ja, wenn man die Domäne DU, also von dem Ausgang von Revise, sich verändert hat, dann tun wir jeden Constraint WU, wo W nicht V ist, wieder zurück in die Menge. Ja? Wenn sich DU verändert hat, dann müssen wir von DU aus nochmal Revise laufen lassen und das heißt, das muss man wieder in die Warteschlange einfüllen. Okay? Ganz genau Ihre Idee. Ja? Warum kann man auf den einen hier verzichten? Naja, den hat man ja gerade durch das Revise schon abgearbeitet. Ja, das heißt, an dieser Stelle ist UV gerade kantenkonsistent bezüglich V. Ja? Also von daher brauchen wir den gar nicht nochmal zu machen. Ja? Gucken wir uns mal ein Beispiel an. Neue Art von Constraint. Sehen wir hier, das ist so, wir haben Teilbarkeitsconstraint. Irgendwie die Idee ist, dass man sagt, wenn y modulo x ist 0, ja, schreiben wir mit so einem Prozents auf. Das ist typischerweise so die Konvention, die man in so Systemen wie Minions hat. Und das sagt im Wesentlichen gerade aus, y kann durch x, ist teilbar durch x. Ja, und dann sehen wir irgendwie, wir haben gewisse Teilbarkeiten hier, also wir haben ein Teilbarkeitsproblem. In dieser Richtung, 5 ist nicht durch 4 teilbar und 4 ist nicht durch 5 teilbar. Also da haben wir gewisse Probleme. 5 ist auch nicht durch 2 teilbar. Und das heißt, wir sehen schon, da wird sich was tun lassen. Wir haben unseren Algorithmus. Der Algorithmus wird gefüttert mit dieser Menge M, der noch abzuarbeitenden Propagationsmöglichkeiten. Und den füllen wir erstmal mit beiden Richtungen von beiden Constraints. Okay? Das ist die Situation. Dann ja, suchen wir uns eine Variable aus. Wir suchen uns diesen Constraint aus, auf den wir arbeiten wollen, V1, V2. Ja. Das ist gerichtet. Ich habe es mal mit Rot und Blau dargestellt. Und dann lassen wir Revise laufen und tatsächlich Revise findet keine Änderung. Warum nicht? 2 ist durch 2 teilbar und 5 ist durch 5 teilbar. Wunderbar. Passiert gar nichts. Okay? Das heißt, nachdem wir das abgearbeitet haben, schmeißen wir das Ding raus, gucken uns einen anderen aus, in diesem Fall V3, V1. Ja? Das ist nämlich genau die andere Richtung und sehen auch, nichts hat sich geändert. Ja? Wiederum, die 2 ist durch die 2 teilbar und die 5 ist durch die 5 teilbar. haben jetzt schon mal zwei abgerissen, gucken uns dann V1, V2 an. Ja? Und da wird jetzt was passieren. Wir gucken, weil wir hier ja die Teilbarkeitsprobleme haben. Und da sehen wir tatsächlich, wir müssen die 5 rausschmeißen, weil sie nicht durch 4 teilbar ist. Okay? Da haben wir Revise laufen lassen, dann haben wir hier eine, haben wir die 2 gekriegt. Und jetzt wird etwas passieren, nämlich wir haben eine neue Constraint. Wir haben uns angeguckt, naja, was ist damit verbunden? Und wir müssen V3, V1 nochmal machen. Und in diesem Fall wählen wir den auch erstmal gleich aus, kriegen V3, V1, sehen, dass wir da die 5 rausschmeißen müssen, weil sie nicht durch 2 teilbar ist. Wir kriegen jetzt diesen und dann haben wir noch V2, V1 und sehen, dass wir hier auch wiederum durch Revise nichts machen, weil diese 4 durch 2 teilbar ist und diese 2 ist auch durch 2 teilbar. Fertig ist die Laube. Okay? So funktioniert AC3. Das heißt, wir haben Arc Consistency und wir merken uns immer die Constraints, in denen es potenziell noch irgendwelche Konsistenzhindernisse gibt. Und wenn wir uns das überlegen, was die Komplexität ist, dann haben wir m mal k hoch 3. Wir erinnern uns, wir hatten m mal n mal k hoch 3 in dem anderen Algorithmus. Das heißt, wir haben einen Faktor n haben wir verloren. Und das macht natürlich was aus. So die Probleme, die uns interessieren, haben sowas wie 10.000 Variablen. Ja, das heißt, wir haben einen Faktor 10.000 gespart. Und das merkt man in der Praxis durchaus. Vor allen Dingen, wenn wir das Ganze während der Suche machen. Erinnern Sie sich, dieses hier ist eine Inferenzprozedur. Wir haben also eine Backtracking-Suche. Und während dieser Backtracking-Suche in jedem Schritt wird in diesem Fall AC1 oder AC3 angeschmissen. Und da ist halt so ein Faktor 10.000, ja, spielt schon eine Rolle. Ja. Genau. Ja, wenn wir uns jetzt nochmal den Algorithmus angucken. Na. Ah, vielleicht brauche ich doch einen neuen. Jetzt aber. Ja, wenn wir uns hier jetzt mal angucken, wir haben hier eben eine, die Änderung zu dem AC1 ist, dass wir diese Menge haben. Und diese Menge, die, wenn wir uns das genau überlegen, wie groß die jeweils werden kann und wie viel da wieder rein und wie viel da wieder rauskommt, merken wir, dass wir da keine Abhängigkeit mehr von den Variablen haben, sondern nur noch über die Constraints gehen. Das heißt, es ist irgendwie plausibel, dass wir diese Sie sollten mich wirklich warnen, wenn es Pausenzeit ist. Ja, jetzt lohnt sich keine mehr, glaube ich. Dass man diesen Faktor n, den man in AC1 hatte, dass man den verliert. Ich will jetzt nicht diesen Beweis genau durchgehen, zumal das auch irgendwie, das ist immer also mit Folien ganz furchtbar schlecht zu machen, weil ich müsste für jeden dieser Schritte zurück zum Algorithmus das ist irgendwie doof. Wenn Sie selber entweder einen großen Screen haben, dann können Sie das 2 Kopien nebeneinander legen. Oder aber, wenn Sie es ausgedruckt haben, kann man diesen Beweis sehr leicht nachvollziehen, indem man sozusagen einen Finger auf beiden Blättern hat. Und dann werden Sie sehen, dass das relativ einfach ist. Komplexitäten sind eine Sache, da muss man eine Übung für kriegen. Also ich rate Ihnen sehr, diese Sachen tatsächlich nachzuvollziehen. weil das typischerweise, wenn Sie irgendwie ein Bewerbungsgespräch als Informatiker haben, Komplexitätsfragen eine extrem beliebte Frage sind. Also so etwas wie, dass ich Ihnen Forward-Checking gebe als Algorithmus und dann sage, was ist denn Komplexität? Da wird erwartet in einem Vorstellungsgespräch, dass Sie darauf innerhalb der nächsten 3 Sekunden etwas sagen können. Und sei es nur, wir haben hier zwei ineinander geschachtelte Loops, deswegen erwarte ich ein Produkt, mal sehen und so weiter. Okay, das ist das Erste, was, wenn Sie diesen berühmten Anruf von Google kriegen, wo Sie jemand vorgeschlagen hat, was die machen. Ja? Stellen Sie sich folgendes Ding vor, was ist denn die Komplexität? Das ist das Erste, was die machen. Ja, und hören auch schon nicht mehr so richtig zu, wenn sie darauf nicht antworten können. Tja, ich muss es auch Gott sei Dank nicht mehr. Ja, aber also das ist also so das gesammelte Schweigen, was ist denn die Komplexität, das ist eigentlich nicht standesgemäß, möchte ich mal sagen. Ohne zu sehr Studentenschelte betreiben zu wollen. Also das würde ich mal üben an Ihrer Stelle. Und das ist nicht nur Google, die das fragt. Ja? Also eine Studentin von mir hat erzählt, die war bei ResearchGate. Das ist so eine Web, also im Wesentlichen machen die Web Development auf großen Datensätzen. Alle Papiere in der Wissenschaft im Wesentlichen. Und sie haben eine ganze Menge. Ja. Und wenn man da statt linear quadratisch ist, dann kostet die das richtig, richtig, richtig Geld im Backend. Deswegen interessieren die sich für Komplexität. Genau. So eine Analyse sollten Sie hinkriegen. Gut. Letzte Viertelstunde. Im Wesentlichen ist Arc Consistency der Basis der Stand der Kunst. Ja, man macht Arc Consistency als Inferenzalgorithmus und den gibt es natürlich in beliebig vielen Spielarten. Aber im Wesentlichen ist dies hier die Idee. Ja, wir machen irgendwie eine Entscheidung in der Suche. Ja, Backtracking-Suche, also letztlich immer weiter als Skelett der ganzen Geschichte, die irgendwann mal irgendwelche Entscheidungen trifft, zum Beispiel, weil man sie einfach braucht, ja, weil man hat Inferenz gemacht und dann gibt es immer noch mehrere Möglichkeiten. Ja? Und dann macht man irgendwie eine heuristisch getriebene Entscheidung und sagt, ach, wäre es nicht toll, wenn Queensland grün wäre. Und dann macht man Inferenz. So lange, bis man es nicht mehr kann. Und das ist letztlich was Arc Consistency macht. Nämlich, dass alle Informationen, die man hat, und das sind die Constraints, ausgenutzt ist. Und dann sucht man wieder. Das ist im Wesentlichen Stand der Kunst. Und an den Heuristiken lassen sich ein bisschen was drehen und manchmal lässt sich auch ein bisschen was an der Arc Consistency drehen. Und wenn man in die Constraints reingucken könnte, also wenn man sowas weiß wie Transitivität von Constraints, weil das alles Gleichheits-Constraints sind, dann kann man auch noch ein bisschen was drehen und so weiter. Aber das sind alles letztlich, ich würde mal sagen, nicht die großen Ideen. Ja, die große Idee ist, dass man sucht. Sehr häufig ist die Strategie, die man dann hört, ist distribute plus propagate. Ja. Propagate heißt immer, dass man Arc Consistency herstellt, im Wesentlichen, nämlich die Information weiterverteilt. Und distribute heißt einfach systematisch suchen. Mache eine Entscheidung. Bums, Fallera, dann kann ich propagieren. Denn propagieren schränkt mir die Suche sehr stark ein. Und es ist sogar so, dass man die Suche so baut, dass die Propagierung die Beschränkungsweiterverteilung optimal läuft. Das ist so das, was die Intuition hier ist. Das nächste, was wir uns jetzt angucken werden, ist, dass man sich die Graphen angucken kann. Ja, dass man irgendwie dekomponieren kann. Ja, denn, wenn man sich mal überlegt, ja, die Menge der Constraints ist typischerweise groß. Ja, beziehungsweise dieser Suchteil, der Distributionsteil, ist groß, ist exponentiell. Ja? Und er hängt ab natürlich von der Zahl der Variablen und von der Zahl, von der Größe der Domänen. Ja, und man kriegt irgendwie sowas wie k hoch n, verschiedene Assignments und im Prinzip, im Worst Case, sind die zu durchsuchen. Und das gibt einem natürlich eine gewisse Explosion. Und vor der hat man Angst. Und die Frage ist, wie kann ich das kleiner kriegen? Und manchmal ist es so, dass ich k und n selber klein kriege. Ja, dass ich irgendwie rauskriege, dass gewisse Variablen durch andere Variablen determiniert werden. Oder dass die Domänen doch kleiner sind. Ja? Und die Inferenz, die wir machen, ist natürlich auch dazu da, k und n klein zu machen. Vor allen Dingen in diesem Fall k klein zu machen. Ja, wir haben ja die Domänen eingeschränkt. Und in der Praxis bringt das einen sehr großen Gewinn, weil in dem Suchbaum unter unserem jetzigen Knoten muss ich natürlich nur neues K und neues N durchsuchen. Und wenn K insgesamt kleiner geworden ist, dann haben wir einen Gewinn gemacht. Das ist, was hinter der Inferenz steckt. Ja? Also, in eine andere Methode, wie man diese Anzahl hier klein kriegt, ist, indem man N klein kriegt. Und wir haben schon kurz darüber gesprochen, also in diesem Tasmanien-Beispiel, dass man, wenn man zwei unabhängige Graphen hat, dann ist zumindest in diesem Fall hier schon mal, haben wir zwei unabhängige Probleme und statt k hoch n, haben wir hier nur noch k hoch n minus 1. Ja? Weil das größere der beiden Probleme hat nur noch n minus 1 Variablen, weil t unabhängig ist. Und das ist schon ein großer Gewinn. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man diesen Graphen in der Mitte durchschneiden könnte, dann hätte man natürlich k hoch n halbe. Viel größerer Gewinn. Okay? Und das sind so die Sachen, die wir uns jetzt mal angucken. Also wir erinnern uns, wir hatten uns über das Konzept eines Constraint-Graphen unterhalten. Das ist also dieser Graph hier, der Constraints. Und dass man gewisse Sachen einfach auch an dem Graphen ablesen kann. Ja? Und man kann sich überlegen, ja, wenn ich einen Constraint-Graphen habe, dann kann ich jede unverbundene Komponente einzeln lösen und kriege dadurch eine große Ersparnis. Also wenn ich mir vorstelle, wenn ich sowas habe wie wenn ich 40 Variablen habe und das ist ein binäres Constraint-Problem und ich habe vier, Zusammenhangskomponenten, jeweils der Größe 10, ja, dann kann ich, dann, wenn ich dekomponiert habe, dann kriege ich statt 2 hoch 40, das ist, so viele Belegungen habe ich im Worst Case, habe ich 4 mal 2 hoch 10, das heißt, ich habe 2 hoch 28 Schritte gespart. Okay? Das scheint schon mal so ein bisschen, das scheint es schon wert zu sein, so ein Theorem zu beweisen, zumal das im Wesentlichen offensichtlich ist. Ja? Denn wenn man alle Constraints einer Zusammenhangskomponente gelöst hat und es keine zu den anderen Zusammenhangskomponenten gibt, hat man insgesamt alle gelöst. Okay? Und in unserem Fall sagt das einfach, Tasmanien, können wir machen, was man will. Machen wir es einfach grün. Das Problem schon mal gelöst. Kann mich nicht um den Rest kümmern. Das ist sozusagen Dekomposition 1.0. Ja, sagen, wir nehmen, wenn es schon dekomponiert ist, dann sagen wir vielen Dank und ändern unsere Suche, indem wir alle unabhängig machen. Ja? Gibt es noch irgendwelche anderen guten Fälle? Ja? Und was man sich überlegen kann, ist, dass wenn man azyklische Graphen hat, ja? Oder stellen Sie sich mal vielleicht noch einfach, wenn man einen linearen Graphen hat. Ja? Den kann man einfach durchsägen, wo man will. Ja? Indem man sagt, okay, dann lösen wir mal diesen Constraint. Dann kann ich den durchsägen und dann kann ich dekomponieren. Oder aber, wenn ich einen baumartigen Constraint habe, ja, muss nicht linear sein. Und wenn ich von baumartig auf azyklisch, ja, also man stellt sich die alle gerichtet vor, von Baum und azyklischer Graph, also im Prinzip ist auch wieder das Gleiche, weil man aus jedem azyklischen Graph durch Kopieren einen Baum machen kann. Ja, das heißt, das ist also relativ plausibel, dass wir da dann solche Sachen rauskriegen. Und es stellt sich heraus, dass wenn man einen azyklischen Constraint-Graphen hat, ja, mit n Variablen und maximaler Domänengröße k, dann kann ich den entweder eine Lösung finden oder Inkonsistenz zeigen in n mal k Quadrat Schritten. Das ist also im Gegensatz zu k hoch n, ist das schon mal ziemlich viel besser. Ja? Hier ist das nicht der Fall. Ja? Also wir haben hier keinen azyklischen Graphen. Dies hier ist ein azyklischer Graph. Und wenn wir also jetzt wieder unser Rechenbeispiel haben, 2 hoch 40 gegenüber 40 mal 2 hoch 2. Und da sieht man, das ist ungefähr dass wir also weitere Ersparnisse kriegen, nochmal um Faktor 16 besser werden, also 2 hoch 32 besser werden. Das heißt, dieses hier kommt schon so in Größenordnungen, die man noch einigermaßen ertragen kann. glaube, ja, okay, nee, das den kriegen wir gerade noch durch. Ja. Also, wir haben einen, wie würde man einen Algorithmus bauen für sowas? Ja. Also, das Erste, was man macht, ist, dass man in diesem azyklischen Graphen hier, da basteln wir uns einen Baum, also einen gerichteten Teilgraphen, ja, nehmen irgendeine Variable als Wurzel, danke. Und richten von der aus. Ja? Also was man machen kann, in diesem Fall, sagen wir mal, nehmen wir dieses Biest hier als Wurzel und stellen sich einfach vor, Sie nehmen das, ja, schütteln so ein bisschen, sodass alles runterhängt und schon haben Sie einen Baum. Ja, das geht immer. Weil wir ja einen azyklischen, ungerichteten Graphen haben, können wir uns daraus einen Baum schnappen. Dann sortieren wir die Variablen so, und zwar, kennen Sie topologische Sortierung? Also wenn man einen Baum hat, dann kann man die Knoten immer so sortieren, dass die Eltern vor ihren Kindern stehen. Da gibt es einen Algorithmus für, der ist ein relativ einfacher rekursiver Algorithmen, wo man einem letztlich den Baum durchgeht und rekursiv immer so ordnet, bis man runter bei den Kindern ist. Und da hat man dann wieder nichts mehr zu tun. Da muss man immer nur eine Ordnung der eine Ordnung der Kinder sich ausdenken. Und das kann man immer machen. Okay? Das ist also die Ordnung, die sie einem so einen Baum geben würden, wenn man ihnen nicht das tolle Wort topologische Sortierung sagen würde. Ja? Dann, ja, also dann kriegen wir eine Ordnung V1 bis Vn und dann gehen wir rekursiv über n runter. Ja? Also wenn wir gucken, gehen runter von n bis nach 2, lassen Revise laufen, und zwar immer von den Eltern auf ihre Kinder. Ja? Und wenn dann tatsächlich die Eltern, das macht ja Revise, wenn die Eltern die leere Domäne kriegen, dann wird es inkonsistent, klar, in irgendeine Domäne inkonsistent ist, also in diesem Fall müssen wir einfach zurückgeben. Und dann machen wir einfach Backtracking mit Inference, aber können uns, weil wir das Revise im Prinzip hier schon gemacht haben, können wir uns auf Forward-Checking beschränken und wir müssen uns die Variablenordnung, die wir dafür nehmen, für das Forward-Checking, da hatten wir ja noch eine Wahlmöglichkeit offen, ist die Variablenordnung V1 bis Vn. Und dieser Algorithmus und die einzige Möglichkeit, wie man das wirklich glaubt, ist, wenn man es selber mit dem Finger auf dem Papier oder an der Tafel durchspielt, findet die Lösung ohne irgendwelches Backtracking. Ja? Wir nutzen hier die Struktur aus und machen immer in eine Richtung nur diese Constraint Propagation, also das Revise laufen, immer nur von den Eltern zu den Kindern und das reicht aus. Ja, ich hatte gesagt, ich muss schon tief Luft holen und Sie davon überzeugen, dass Forward-Checking in manchen Fällen genug ist. In diesem Fall wo wir sozusagen eine globale Ordnung haben, die wir uns geschnappt haben, indem wir irgendeine Variable als Wurzel genommen haben. Und für azyklische Graphen ist es ja der Fall, dass ich aus ihnen, also für azyklische ungerichtete Graphen, ist ja der Fall, dass ich mir irgendeinen Knoten rausschnappen kann und ordentlich schütteln kann und einen Baum kriege. Das heißt, aus dieser Ordnung kriegen wir auch den Richtungssinn für diese, für dieses hier. Und da ist es einfach so, dass durch die Baumförmigkeit wir erstens nur in eine Richtung propagieren müssen. Und da wir nur in eine Richtung propagieren müssen, werden diese Schleifeneffekte, wo man sagt, wir kriegen irgendwelche, wir müssen alles nochmal machen, weil sich irgendetwas geändert hat, die schließen wir aus. Weil es keine Schleifen gibt. Das heißt, für baumförmige Constraint-Graphen haben wir eine inhärente Ordnung und diese Ordnung erlaubt es uns extrem effizient, nämlich in n mal k Quadrat, diese Inferenz zu steuern. Gut, und das Beispiel dazu machen wir beim nächsten Mal. Okay? Gut.